Danke für die Einladung. Schön bei euch zu sein. Es wird euch nicht überraschen, dass ich aufgeregt bin und ihr werdet das vielleicht auch noch merken, dass ich aufgeregt bin. Bitte verzeiht mir meine Aufregung. Ich habe zuletzt mir was angehört von einem Prediger aus Amerika war das muss man vielleicht dazu sagen, wenn ich das jetzt gleich nacherzählen möchte, um das besser zu verstehen. Ich hoffe, ich kann es halb so gut nacherzählen euch, wie er es erzählt hat, weil das mich sehr angesprochen hat und getroffen hat, obwohl es mich eigentlich gar nicht direkt betrifft und euch vielleicht auch gar nicht so direkt betrifft, aber ich konnte sehr gut verstehen, was er meint. Und er hat, ging ganz kurz, dieses Video hat zum Thema geredet, Sport und Götzen. Ich dachte, okay, das klingt spannend, das muss ich mal anhören. Und er hat dort so angefangen. Stellt euch vor, ihr seid irgendein Indianer aus irgendeinem unerreichten Volk, irgendein Mensch, der noch nicht so viel Zivilisation gesehen hat. Und ihr habt die Chance, mal zuzuschauen, eine Woche, wie das Leben hier in Deutschland oder halt in Amerika so ist. Nicht in Chemnitz, sondern irgendwo anders am besten. Ihr seid dort und es ist Sonntagmorgen und ihr seht ganz viele Leute aus ihren Häusern gehen, die quälen sich aus ihren Betten vielleicht und gehen in ein Gebäude, das sie Kirche oder Gemeinde nennen, um dort an einer Art Zeremonie teilzunehmen. Die meisten kommen kurz bevor es losgeht und suchen sich noch schnell auf direktem Weg noch einen Sitzplatz. Du siehst, wie die Leute Lieder singen, die meisten von ihnen völlig ausdruckslos und emotionslos. Sie sitzen da und hören passiv jemandem beim Sprechen zu. Du bemerkst, wie die Leute langsam unruhig werden, wenn die Zeremonie sich dem Ende nähert. Als es endlich vorbei ist, leert sich der Raum recht schnell. Du hörst den Gesprächen zu, die die Menschen beim Rausgehen haben und hörst, wie sie sich über eine Zeremonie unterhalten, die sie am Vortag hatten. Sie lächeln, sie lachen. Es war scheinbar etwas interessanter als diese. Diese Zeremonie findet samstags statt. Die restliche Woche hörst du überall die Leute von einer Sache sprechen. Den kommenden Samstag oder die Zeremonie am kommenden Samstag. Selbst die Leute, die bei der Sonntagszeremonie waren, reden komischerweise nicht über das, was sie dort gesungen oder gehört haben. Sind aber umso enthusiastischer, wenn es um die Samstagszeremonie geht. Sie können es kaum erwarten, dabei zu sein. Du wirst neugierig. Du willst wissen, was dort vor sich geht. Der Samstag kommt. Du siehst die Menschen aufstehen. Sie verlassen das Haus in einer Art Outfit, das sie wohl für diese Zeremonien gerne tragen. Also es geht um Fußballspiele, ich will es noch mal sagen, nicht, dass es falsch ankommt. Ja. Viele müssen ein ganzes Stück mit dem Auto fahren, sind aber oft viel eher dort, als sie es sein müssten. Sie verbringen dort Zeit, essen, trinken, unterhalten sich und lachen. Nicht nur mit ihren Freunden und ihrer Familie, sondern auch teilweise mit völlig Fremden. Als es losgeht, füllen Zehntausende von Leuten das Heiligtum mit ihren Stimmen voller Leidenschaft und applaudieren irgendwelchen Männern, die sie nicht kennen, während sie ein Spiel auf einem Spielfeld spielen. Sie schreien und singen so lange, bis sie teilweise sogar ihre Stimme verlieren und mit mehr Leidenschaft als am Sonntag davor. Die Menschen schauen bei dieser Zeremonie nicht auf ihre Uhren und sind sogar ganz aufgeregt, als es heißt Verlängerung, weil das ein Zeichen für ein besonders aufregendes Spiel ist. Aber nach dem Spiel ist es noch nicht vorbei. Wenn die Männer, für die ganze Zeit gejubelt wurde, das Spiel gewinnen, gehen die Feierlichkeiten erst richtig los. Als du wieder zurück in deiner Stadt bist, findest du heraus, dass nicht nur die Menschen, die dort sind, jubeln, sondern dass Tausende das Spiel oder die Zeremonie in einem Gerät verfolgt haben, das sie Fernseher nennen. Es gibt sogar Menschen, die sich extra versammelt haben, um an der Zeremonie gemeinsam aus der Ferne teilzunehmen. Spät am Abend gehen sie ins Bett, ohne etwas für den darauffolgenden Sonntag vorbereitet zu haben. Und dann hat er gefragt, wenn du dieser Mensch aus einer abgelegenen Zivilisation wärst, was würdest du ehrlicherweise sagen, was ist die wichtigste Religion dieser Leute? Oder welche Religion begeistert diese Leute am meisten? Und ich denke, viele von uns betrifft es nicht so, ich weiß nicht, wie er zum Fußball oder zum Sport steht, aber die Amerikaner sind da, glaube ich, größtenteils richtig heiß. Und ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen bildlich oder konntet es euch hoffentlich ein bisschen bildlich vorstellen, wie genau das aussieht. Und es hat mich irgendwie ziemlich getroffen, weil ich auch da Parallelen bei mir erkannt habe. Und vor ein paar Monaten hat der Michael Rühlich hier gepredigt über einen Text aus Könige. Da ging es um die, vielleicht wisst ihr es noch, um die Baals-Priester, die dort Feuer machen wollten und das nicht geklappt hat. Und dann hat Elia dort ganz viele Eimer Wasser angezündet, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, oder anzünden lassen. Und da war ein Satz, den habe ich mir ganz lange noch gemerkt, der ist mir noch ganz lange nachgegangen. Und da hieß, also es ist ein Bibelvers: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herrgott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm nach. Ja, und das habe ich zuletzt einen Vers gelesen, der mir schon ganz oft ins Auge gestoßen ist, weil der irgendwie im Johannesbrief ganz am Ende kommt. Es scheint, das Vers ganz ohne Kontext. Es geht um irgendein Thema und dann, jetzt habe ich noch einen Satz, den muss ich noch sagen, und dann kommt Amen und dann ist der Brief zu Ende. Und den kannst du jetzt gerne mal vorne ranhauen. Der steht in 1. Johannes 5, Vers 21. Und zwar steht da einfach nur: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Ende. Es wäre nochmal was ganz Wichtiges, was dort kommt. Ja, und das ist sozusagen der Predigttext, wenn man das so nennen darf, um den es heute geht, ums vor den Götzen hüten. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ach nee, schon wieder so ein negatives Thema, der hatte doch letztes Mal auch schon sowas, negativ besetzt ist. Letztes Mal war jemand bei mir nach der Predigt und hat gesagt, da hast du uns heute aber ganz schön zusammengeschissen. Ich wollte nicht euch zusammenscheißen und ich will es auch heute nicht. Und wer bin ich, dass ich jemanden zusammenscheißen dürfte und könnte? Ich brauche das irgendwie regelmäßig, dass mir die Bibel und andere Menschen die Augen öffnen. Und ich will heute nicht, ich stelle mich nicht als Augenöffner hin oder irgendwas und will euch nicht zurechtmeißen und ermahnen. Aber mein Gebet der letzten Tage und mein Wunsch ist es besonders, dass wir heute ermutigt werden. Ja. Götze, an was denkt ihr zuerst, wenn ihr das Wort Götze hört? Ich habe mal gehört, das sagt ziemlich viel über den Menschen aus, was er dort zuerst denkt, über die Glauben eines Menschen. Ich habe, glaube ich, zuerst an ein geschnitztes Bild gedacht oder irgend so ein gegossenes Kalb oder halt irgend sowas. Und das Alte Testament ist ja auch voll von Geschichten mit irgendwelchen Götzen. Die bekannteste ist, denke ich, das goldene Kalb, nachdem das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten und dann Mose die Gesetzestafeln holt und ironischerweise, während dieses Volk gerade um dieses Kalb tanzt, Mose Gesetze holt, wo halt im ersten Gebot drinsteht: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und gleich danach: Du sollst ja kein gegossenes Bild machen. Ja, verständlich, dass Mose vielleicht ganz schön ausgerastet ist dann dort. Und Israel hatte ja nicht nur dieses Kalb, die hatten ja x verschiedene Götzen, manche sind mit Namen benannt, Baal, Asherah, Astarte oder Moloch, oder halt Namen, denen man heutzutage Kindern vielleicht nicht mehr gibt. Und die hatten auch die verschiedensten Art und Weisen sich ausgedacht, wie man die verehren kann, diese Götzen. Die haben den gesungen, die haben sich verneigt, die haben geräuchert, die haben geküsst, Trankopfer ausgeschüttet, Opferkuchen gebacken, Tiere geopfert, ist klar. Die haben sich dort betrunken zu Ehren dieser Götzen, viel gegessen zu Ehren dieser Götzen, haben sich die Sachen eintätowiert, haben sich geritzt, haben ihre Kinder geopfert und noch vieles mehr. Und oft bestraft sie Gott sehr hart dafür. Und sie waren unterdrückt von den Völkern daneben, sie haben Niederlagen, haben Hungersnöte und Krankheiten, weil Gott sagt: Ich bin der Herr, euer Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, aber warum genau stört Gott eigentlich Götzendienst? Was ist eigentlich so richtig das Problem? Ich meine, Gott war ja trotzdem noch irgendwie da, also halt nur noch jemand anders. Ja, in den 10 Geboten liest man ja gleich im ersten Gebot, steht das dazu: Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und ich denke, man kann jetzt Gottes Eifersucht nicht mit unserer Eifersucht vergleichen, mit unserer egoistischen Eifersucht. Und trotzdem ist es, denke ich, auch ein bisschen gleich. In einer Ehe erwartet man auch, dass der andere treu ist. Und die Beziehung von Gott und den Menschen wird ja auch oft verglichen mit einer Ehe in der Bibel. Und ich denke, deshalb kann und deshalb erwartet auch Gott Treue und duldet nicht, dass irgendwas, was er geschaffen hat, vor dem steht, der es geschaffen hat, vor ihm selber steht. Ein anderer Grund, warum Götzendienst so schlimm ist, ist, denke ich, dass man einfach gar nicht zwei Göttern dienen kann. In dem Vers, den ich am Anfang gelesen habe, den der Michael auch hatte: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Also das hat nichts mehr mit Laufenden zu tun, wenn man versucht, irgendwie in beide Richtungen ein bisschen wegzuknicken, sondern das ist einfach nur noch ein Gehumpel. Und Jesus sagt ja auch mal, Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Da geht es um Geld, aber ich denke, das passt auch auf viele andere Dinge. Vielleicht habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie konnten die Israeliten so große Wunder erleben? Die sind aus Ägypten ausgezogen, die hatten dieses Manna gekriegt in der Wüste, haben Kriege gewonnen, die man gar nicht gewinnen konnte. Eigentlich Sachen, wo man fragt, es muss Gott geben, Gott ist da. Und trotzdem gleich danach wieder in Götzendienst fallen. Ich denke, das ist genauso wie wir das Kreuz haben und auch immer wieder in Götzendienst fallen. Johannes spricht im 1. Johannes 5, 21, denke ich, jetzt nicht direkt von geschnitzten oder gegossenen Bildern als Götzen. Die gab es damals auch noch, selbstverständlich. Und die gibt es heute bestimmt auch noch, aber nicht mehr so sehr. Aber ich denke, darum geht es in dem Brief auch vom Kontext her eher weniger. Was ist denn ein Götze? Ich finde die Frage ziemlich schwierig zu beantworten, was ein Götze ist. Und die meisten Leute, und ich würde mich der Sache vielleicht auch anschließen, von denen ich gelesen habe, die definieren den Götze über Prioritäten. Prioritäten in deinem Leben, die bestimmen, wie du Entscheidungen triffst, was du tust in deinem Leben. Manche Leute machen sich eine Liste mit Prioritäten manchmal, 1, 2, 3, 4, 5, was mir das Wichtigste, was kommt an zweiter Stelle, an dritter, vierter und fünfter. Das kann man dann auch noch weiterführen. Das, was ganz oben steht auf dieser Liste, das ist dein Gott. Und alles, was über Gott steht in dieser Liste, über Jahwe, das ist ein Götze. Im Optimalfall steht dort nichts drüber. Ja, wir haben gestern mal, ich habe es machen lassen, wenn ich ehrlich bin, eine Umfrage gemacht in der Jugendstunde. Was sind deine Prioritäten in deinem Leben? Und die befolgt auf jeden Fall nicht die Grundregeln der Statistik und der Befragung, sondern das ist vielleicht so ein bisschen, also es war schwierig, das auszuwerten, einfach weil viele Leute viele verschiedene Sachen aufschreiben, die man irgendwie dann zusammenfassen muss. Und der Justin wird euch jetzt mal das Ergebnis dieser Statistik ranschmeißen. Es ist die Frage, wie wünschst du dir deine Prioritäten in deinem Leben? Wie sollte es sein? Und haben wir eine sehr gute Jugend? Nein. Natürlich, der mit Abstand größte Balken ist ja Gott. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, es war wirklich schwer, auch jetzt gerade Gemeinde und Gott und so auseinanderzuhalten, war jetzt nicht so einfach. Aber so ähnlich sieht es vielleicht bei vielen von uns aus. Ja, aber woher weiß ich denn jetzt, nicht was ich mir wünsche, wie meine Prioritäten sind, sondern was wirklich mein Gott ist oder was mein Götze vielleicht ist, was an erster Stelle steht? Und es gibt da, ich habe verschiedene Möglichkeiten gefunden und mir ausgedacht, wie man das vielleicht nachweisen könnte. Und ich denke, die sind alle ein bisschen richtig und die kann man auch kombinieren und die schließen sich ohne aus. Die erste Möglichkeit, oder der erste Satz, die erste These, die ich dazu gefunden habe, ist, ein Götze ist, was es dir wert ist, dafür zu sündigen. Was oben steht in dieser Liste, es ist jetzt halt quer, also das mit dem größten Balken, das ist das, was deine Entscheidungen am meisten beeinflusst. Und wenn Platz 1 sagt, mach das und das, und du weißt aber, Gott, der vielleicht nur auf Platz 3 oder 4 ist, der sagt, das ist Sünde, dann wirst du es trotzdem tun, weil das, was auf Platz 1 steht, trifft deine Entscheidungen. Also Götze ist, was es dir wert ist, dafür zu sündigen. Und die nächste Möglichkeit, wie man das vielleicht noch definieren kann, was vielleicht ein Götze ist, ist, ein Götze ist nicht, was du besitzt, sondern was dich besitzt. Wenn du etwa über etwas nicht Macht hat, sondern über dich etwas Macht hat, also wenn dir etwas sagt, was, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, wenn dir etwas sagt, was du machen sollst und machen kannst, dann ist es für dich ein Götze. Du hast ein Ziel und dieses Ziel willst du erreichen. Und dann ist das auch deine Priorität, dieses Ziel zu erreichen und entscheidet, was du tust, um dieses Ziel zu erreichen. Also ein Götze ist nicht, was du besitzt, sondern was dich besitzt und was bestimmt, was du tust. Wenn ihr es nicht verstanden habt, ist nicht so schlimm. Ich gucke mir viele Fragen in die Gesichter. Es gibt noch mehr Punkte. Im Punkt 3, den Gedanke hat man vorletzte Woche in der Jugendstunde mal kurz gehabt und habe ich auch schon oft gehabt, persönlich einfach. Und zwar, vielleicht habt ihr den Gedanken auch, ich freue mich, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus da ist, wenn ich im Himmel bin, aber vorher würde ich gerne noch das haben oder das machen. Und ich denke, alles, was uns da jetzt einfällt, was uns da in den Sinn kommt, hat Potenzial, ein Götze für uns zu sein. Es muss nicht ein Götze sein, aber ich denke, man sollte das prüfen, ob das vielleicht was ist, was uns wichtiger ist, als bei Gott zu sein. Ja, die nächste Möglichkeit, die vierte und vorletzte ist, und die müsst ihr bitte prüfen, weil ich mir noch nicht so richtig sicher bin, ob die richtig ist, aber ihr seid alle mündig, die meisten sind alt genug, um das, denke ich, selber zu prüfen. Und zwar, ein Götze zeigt sich daran, worüber wir beten. Also für was betest du, für was bittest du und um was dreht sich unser Gebet? Ich denke, Gebet ist über Gebet kann man viel rausfinden, was in dem Menschen vorgeht, oder er kann selber über sich viel rausfinden. Zum einen, wie viel bete ich, wie wichtig ist mir das? Zeigt, denke ich, auch einfach, wie es unsere Beziehung zu Gott geht und um was dreht sich in unserem Gebet, was sind meine Wünsche, die ich ganz ehrlich teile mit Gott. Ja. Die fünfte und letzte Möglichkeit ist, finde ich, die beste und einfachste. Und zwar waren das vier Fragen, die man sich stellen kann, oder vielleicht auch fünf, die vielleicht zeigen, was ist eine Priorität in meinem Leben. Zum Ersten, womit verbringe ich meine Zeit? Wofür gebe ich Geld aus? Was macht mir wirklich Freude? Und woran denke ich am meisten? Beziehungsweise, worüber rede ich? Jesus hat ja mal gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Ich denke, das, was wir reden, ist das, was uns beschäftigt, oft. Gut, jetzt habe ich ganz lange darüber nachgedacht, die letzte Woche, ob das, was ich jetzt gleich machen will, machen kann. Und ich weiß nicht, ob man es machen kann. Und ich habe gestern extra noch jemanden angerufen und der hat gesagt, mach das näher. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm und ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Ich habe mal einen Predigtausschnitt gehört von einem Pfarrer in England. Der ist jetzt schon seit 30 Jahren tot, ungefähr, und hat in einer Zeit gelebt, da durfte man noch in geschlossenen Räumen rauchen oder war das noch üblich. Und ich will jetzt wirklich keinem Raucher oder irgendwie zu nahe treten, allgemein niemandem zu nahe treten, aber ich fand das irgendwie sehr gut, was er damit gezeigt hat oder aufzeigen konnte. Und zwar hat er erzählt, musste mal predigen, in der Gemeinde war relativ spät dran und kam sozusagen mit den Besuchern, mit den Diakonen, hat er gesagt, also die ganzen in Leitungspositionen, zusammen in die Gemeinde und vielleicht kennt ihr das auch, ihr lacht alles so. Und ist dann hinter denen gelaufen und hat alle gesehen, wie sie da stehen oder laufen. Das hat er gemacht und eine geraucht haben, vor der Kirche ausgelöscht, weggeschnipst und reingesetzt. Und dann hat er gesagt, als er anfangen sollte mit Predigen, schön, dass ihr da seid, ihr dürft euch jetzt alle eure Zigaretten anzünden. Und die Leute waren alle, das kann man doch nicht machen, wir können doch nicht in der Kirche hier rauchen, das macht man doch nicht, das gehört sich doch nicht. Und dann hat er so spitz gefragt, warum könnt ihr das nicht machen? Ist das der Tempel Gottes oder seid ihr der Tempel Gottes? Und wie gesagt, es geht überhaupt nicht ums Rauchen bei der Sache, sondern einfach, dass wir oft nur an Äußerlichkeiten denken und nicht an das, was eigentlich in uns los ist. Und mir ist dann eine Sache in den Sinn gekommen, wo ich nicht wusste, ob man es machen kann, die ich dachte, das kann man eigentlich nie machen. Genauso wie diese Leute dachten, man kann eigentlich nicht hier in der Kirche rauchen. Und vielleicht ist es sogar nicht so schlimm, wie ich dachte. Hab da mal was vorbereitet. Und zwar, irgendwie hat sich, als ich mir das vorgestellt habe, wenn jemand dort vorne steht und einfach, es geht nicht um Buddha, es geht auch nicht um Esoterik, sondern ich habe überlegt, was ist denn ein Sinnbild für einen Götze? Und da ist mir das eingefallen. Und es ist ja für jeden, jeder hat ja irgendwie einen anderen Götze. Und irgendwie habe ich mir diesen Gedanke, ihr sagt, wenn es anfängt mit Brennen, ne? Ich habe mir diesen Gedanke fürchterlich vorgestellt, wenn dort jemand einen Buddha ranmacht. Das kann man doch nicht machen. Und ich denke, vielleicht kann man es auch wirklich nicht machen, das müsst ihr mir dann danach sagen. Aber in meinem Leben stört es mich wahrscheinlich oft weniger, dass irgendwas vor Gott steht, als es mich hier stört. Das war dieser Gedanke, ja, vielleicht dieser Leonard Ravenhill, dieser Pfarrer, vermitteln wollte und den ich vielleicht auch damit, den es ein bisschen vermitteln will. Es geht nicht um das, was wir nach außen zeigen, um die Äußerlichkeiten, und das hier ist nicht der Tempel von Gott, sondern wir sind ja der Tempel von Gott. Ja, in der Predigt habe ich mal letztens gehört, hat jemand gesagt, es kann sein, dass du hier im Gottesdienst sitzt und das Verlangen hast, hier rauszukommen, weil dein eigentlicher Gott draußen wartet. Ich konnte mich dort ein bisschen mit identifizieren irgendwie, wenn man dann langsam zappelig wird und eigentlich spielst ja heute Nachmittag, ist Fußball. Nein, das ist bei jedem was anderes. Aber was kann denn eigentlich überhaupt in Götze werden? Im Kolosser 3, Vers 5, da schreibt Paulus, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Also Habsucht, etwas unbedingt haben zu wollen, ein Verlangen nach einer Sache zu haben, das ist Götzendienst. Und man kann ja nach vielen Sachen Verlangen haben. Zum Beispiel, ich denke, das fällt uns dann manchmal auch als erstes ein, als Beispiel für einen Götze, irgendein Besitz. Ein Auto hat viel Potenzial, zumindest jetzt für Männer wahrscheinlich eher, in Götze zu werden. Dass sich die Gedanken, das Geld und die Zeit einfach ums Auto dreht und über das, was man redet. Da gehöre ich auch mit dazu. Oder Geld kann in Götze werden, ein Ziel werden, eine Priorität. Oder in Häusel zu bauen oder irgendwas, was man halt unbedingt haben will. Ich denke, da sind wir hier in Deutschland, da haben wir mehr als genug Dinge, die uns da einfallen. Aber es sind ja nicht nur irgendwelche materiellen Dinge, sondern es gehören ja auch immaterielle Dinge dazu. Immaterielle, böse Dinge fallen uns ein, die Götzen werden können. Das Verlangen nach Ansehen, nach Macht, nach Bestätigung, nach Ehre, einfach bei anderen gut dazustehen. Die Selbstsucht sozusagen. Aber es gibt auch immaterielle, gute Dinge, die zum Götze werden können, zur Priorität in unserem Leben. Ich denke, das beste Beispiel dafür ist Karriere, der Job. Dass das die oberste Priorität wird und alles andere muss ich unterordnen und dafür dienen, dieses Ziel zu erreichen. Oder Familie, natürlich eine gute Sache, aber die kann auch zum Götzen werden. Gesundheit, Sport, Wissen, Freunde können zum Götzen werden. Und ich denke, was auch viele heutzutage in gerade meiner Generation wahrscheinlich eher betrifft, ist Unterhaltung oder das Handy, was einfach so schnell, was nichts Schlechtes ist, aber so schnell zum Götzen werden kann, weil es viel Zeit und Gedanken von uns in Anspruch nimmt. Ja, aber ich denke, es gibt auch noch eine vierte, in Anführungsstrichen, vierte Kategorie, die Götzen werden können. Und zwar geistliche Dinge. Dinge, die wir vielleicht jetzt, wenn wir so eine, vielleicht kannst du es nochmal ranhauen, die so eine Prioritätenliste erstellen wollen, die dann vielleicht mir in den Topf bei Gott mit reinhauen. Ja, Gemeinde ist ja auch Gott und Bibellesen ist auch Gott und ganz viele andere Sachen, die aber vielleicht für uns ein Götze werden. Paul Washer, um das zu erklären, da hat mal gesagt, wenn jemand auf dein Leben schaut, würde er sagen, diese Person hat eine Leidenschaft, nicht für Dienst in der Gemeinde oder für Missionen oder für Evangelisation oder fürs Bibellesen, sondern für Gott selber. Michael Röhlich hatte ja die Geschichte nach erzählt von Jerobeam, gar nicht so einfach, der zwei goldene Kälber gemacht hat und hat dann gesagt, ja, wenn ihr diesen Jerobeam gefragt hättet, warum treibst du Götzendienst, hätte er gesagt, ich treibe keinen Götzendienst, das ist Gott, das ist wirklich Gott. Und ich denke, es geht manchmal sehr schnell, dass wir denken, wir machen Dinge für Gott oder dienen Gott und eigentlich ist es aber vielleicht ein Götze. Ich denke, es geht sehr schnell, dass wir eine Leidenschaft für die besten Dinge überhaupt haben, für Missionen, eine Leidenschaft für Missionen. Aber in unserem Herzen ist das eigentlich etwas, was vielleicht sogar über Gott steht. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie Angst zu haben, kann ich jetzt überhaupt noch in der Gemeinde dienen oder in eine Mission gehen oder so. Ist ja ein Götze, ist ja super gefährlich. Überhaupt nicht. Und ich denke, das ist auch richtig schwierig, das auseinanderzuhalten. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man seine Motive kennt, die einen bewegen. Und Der Michael Rühlich hatte, jetzt fange ich wieder an, der hatte, ich fand das sehr gut, gesagt, wenn man ein Grad vom Kurs abweicht, dann ist es nicht schlimm nach einem Tag oder nach einer Woche oder nach einem Monat, vielleicht nicht mal nach einem Jahr, aber nach 30 Jahren wirst du spätestens merken, dass du sehr weit vom Kurs abgekommen bist. Und deshalb ist es, denke ich, wichtig, sich regelmäßig auch wieder auf Kurs auszurichten. Ja. Die Umfrage wäre ja nicht so spannend, wenn es nur der eine Teil gewesen wäre. Es gab noch eine zweite Frage, die noch schwieriger auszuwerten war. Und zwar nicht, wie wünschst du dir deine Prioritäten, sondern wie sind deine Prioritäten? Was ist dir am wichtigsten in deinem Leben? Und ich denke, du bist schon dran, ne? Was ist in Realität deine Priorität? Und vermutlich hatte Gott hier gar nicht so viele Punkte, wie es hier aussieht. Aber ihr seht trotzdem einen deutlichen Unterschied, was uns eigentlich alles in unserem Kopf rumschwirrt, wenn wir unsere Zeit verbringen, unser Geld ausgeben und woran wir wirklich Freude haben. Und es sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und ich habe mich gefragt, warum haben es Götzen so leicht in unser Leben zu kommen? Oder wie schaffen Götzen es immer wieder in unser Leben zu kommen? Und die Reformatoren damals vor ein paar hundert Jahren, die hatten immer so einen Spruch gesagt, und zwar, das Herz ist eine Götzenfabrik. Es macht alles zum Götzen, was es bekommt. Egal, was du hingibst, das Herz schafft es, einen Götzen draus zu machen. Die Sachen sind nicht vorher ein Götze, sondern erst in unserem Herz werden sie zum Götze. Und ich zitiere heute mehr andere Leute. Jim Elliot, der hat in seiner Biografie mal geschrieben, vielleicht lese ich es vor am besten. Also das war ein Mensch, der immer sehr auf Gott ausgerichtet war in seinem Studium und ganz viel Zeit damit verbracht hat, in Gottes Reich zu dienen und Bibel zu lesen und zu beten. Und irgendwann hatte der aber eine Zeit, wo er dann angefangen hat, auch mal was mit anderen zu machen und beschreibt dort sozusagen seine Erlebnisse in dieser Zeit. Die Kameradschaft mit der fidelen Clique ist verlockend und sehr amüsant. Aber heute merke ich, dass meine Seele dadurch ziemlich abgelenkt und von Erregungen gefüllt ist. Es ist nichts Schlimmes, aber eben auch nichts Gutes. Fast ständig klingen mir die alten Volkslieder in den Ohren. Ein merkwürdiger Bereich, diese meine Seele. Sie ist, glaube ich, nicht so sehr Person, es vielmehr neutraler Ort. Es hält von allem wider, was in sie eindringt. Seien es erhabene Gedanken an den erhöhten Christus oder nichtige Verse irgendeines Dichters. Der Seele ist anscheinend gleichgültig, womit man sie beschäftigt. Es kommt ihr nur darauf an, dass man sie beschäftigt. Hinsichtlich der Auswahl verhält sie sich passiv. Ich wähle und die Seele nimmt es auf und antwortet mit klingendem Lachen, Emotionen oder Anbetung. Die Seele oder das Herz ist nicht Werkzeug, andersrum, die Seele ist Werkzeug, nicht Wille. Sie muss gelenkt werden. Also seine Kernaussage, die Seele ist Werkzeug, nicht Wille, sie muss gelenkt werden, ist, denke ich, auch das, was dieser Satz, das Herz ist eine Götzenfabrik, ein bisschen beschreiben will. Ja, die letzte Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, was kann ich denn jetzt machen gegen Götzen? Ich meine, das ist ja vielleicht das, was uns auch am ehesten ermutigen kann. Vielleicht, mir geht es zumindest so, ich weiß schon ungefähr, was meine Götzen sind, was mir schwerfällt, Gott hinten anzustellen, was mir viel Freude macht und was mir schwerfällt. Aber was kann ich denn jetzt dagegen machen, wenn ich diesen Götzen erkannt habe? Und ich denke, in erster Linie ist es wichtig, sich nicht auf diesen Götzen zu konzentrieren. Wie kriege ich den von Platz 1 dort runter? Was kann ich da machen? Sondern ich denke, es ist viel wichtiger, sich auf Gott zu konzentrieren und sich zu fragen, oder in die Beziehung mit Gott zu investieren. Weil wenn Gott auf Platz 1 ist, dann muss der Rest nachrutschen. Ja, also ich denke, die Pflege der Beziehung zu Gott, und ich denke, ihr wisst auch, weil es einfach auch oft darum geht, was ja sehr gut ist, wie man das tut. Wir beten, wir verbringen Zeit mit Gott in unseren Gedanken und haben auch Gemeinschaft hier. Und ja, ich denke, das ist schon mal das Beste, was man überhaupt machen kann. Aber ich denke, es ist trotzdem auch sehr wichtig, Götzen auszurotten. Und das werde ich jetzt auch tun. Eigentlich wollte ich mir so einen kleinen Glasbutter kaufen und den aus dem Fenster schmeißen, aber ich wollte keinen Glasbutter kaufen. Das Volk Israel musste ganz oft Götzen ausrotten. Mose hat dieses goldene Kalb zerstört. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Im Vorschlag haben wir wahrscheinlich der Gideon, der zerstört, vielleicht kennt ihr die Geschichte über Nacht, diese Baalstatue und diese Aschera-Statue. Viele Könige, gute Könige, wovon es im Verhältnis zu den Gesamtzahl der Könige leider nicht so viele gab, die zerstören die Götzen. Im Kolosser 3, Vers 5, den hatten wir vorhin schon mal dran, steht, wir müssen die Götzen töten. Und ich denke, manche Sachen bekommt man sonst einfach nicht in den Griff, wenn man sie nicht tötet, wenn man sie nicht entfernt. Wenn man dieses Bild jetzt daneben legt, wie schnell geht es, das wieder dort aufzuhängen? Vielleicht geht es jetzt auch noch und es wird auch immer so bleiben, dass Versuchungen bleiben und dass Götzen immer wieder Götzen werden können. Aber ich denke, manchmal ist es auch gut, wenn man sich das Auto A nicht kauft, weil man weiß, Auto A wird mir ein Götze und dann greift man halt auf ein Trabi zurück oder irgendwas anderes und kann auch ein Götze werden, ich weiß. Was nicht so viel Potenzial hat, was einen nicht so gefährdet. Ja, manche Dinge kann man aber auch nicht töten. Manche Dinge, die sind immer da, die Familie ist immer da und viele andere gute Dinge auch. Das war ein bisschen verfänglich, ne? Deshalb, und das ist ja unser Vers heute gewesen, 1. Johannes 5, 21, sagt ja der Johannes ganz am Ende, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und im Korintherbrief schreibt Paulus auch nochmal in 1. Korinther 10, Vers 14, das habe ich nicht im Kopf. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich seinen Götzen bewusst ist in seinem Leben, dass man sich da reflektiert sozusagen oder darüber nachdenkt, was ist mir wichtig, womit verbringe ich meine Zeit, was macht mir Freude. Und dann denke ich auch, vor allem seine Zeit bewusst einteilt. Unsere beliebtesten Götzen sind vielleicht oft das Handy und der Sport oder unsere Hobbys. Und ich denke, es ist sehr hilfreich, manchmal sich die Zeit dort einzuteilen, einfach, dass diese Dinge nicht zum Götzen werden. Es gibt, oder mir ist noch eine Sache eingefallen, es gibt bestimmt noch viel mehr, was man vielleicht gegen Götzen tun kann, und zwar Gott für Dinge danken. Im Römer 1, das hat der Max letztens in seiner Predigt, da schreibt Paulus, dass die Menschen dem Geschöpf Ehre geben und nicht mehr dem Schöpfer. Ich denke, es ist, wenn man das umdreht und dem Schöpfer Ehre gibt für die Geschöpfe, dass es schon viel ändert und dass ich, wenn man Gott für die Dinge dankt, bewusst dankt, dass sich die Dinge dann automatisch auch ordnen und dass Gott oben steht und die anderen Dinge, die Gott geschenkt hat, sich in den Prioritäten dahinter ordnen. Also das Volk Israel musste ganz oft umkehren und ja, wir sind ganz oft irgendwie, wo man sich fragt, wie konnten die so dumm sein, in Anführungsstrichen, mussten dort ganz oft davon umkehren und Gott hat ihnen sehr oft und immer wieder vergeben, wenn die Buße getan haben. Und das ist heute immer noch so. Im 1. Johannes 1, Vers 9, das ist, bei dem Vers muss ich irgendwie immer an Jörg denken, da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt sich Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ja, falls ihr Götzen erkannt habt in eurem Leben, wie ich das auch jetzt wieder neu erkennen durfte, dann ist es, denke ich, wichtig, dass wir das vor Gott bekennen und dann wird Gott uns helfen, dieses Götzen zu einer Priorität zweiten, dritten, vierten oder fünften Grades zu machen und nicht mehr zum Mittelpunkt unseres Lebens. Und ich denke, das ist auch was, was dann uns viel Freude bringt, weil man sich manchmal gar nicht vorstellen kann, auf die Dinge zu verzichten oder die zurückzustellen. Ich denke, wenn es dann eh mal so ist, dann freut man sich sehr im Nachhinein. Wie spät ist es? Die hat jemand, ich habe meine Uhr vergessen. Perfekt. Weil da will ich nämlich jetzt nochmal kurz zusammenfassen, vielleicht meine für mich wichtigsten Punkte. Und zwar haben wir uns gefragt, was ist ein Götze? Wie definiere ich ein Götze? Und ich denke, das geht am besten anhand von Prioritäten. Aber woher weiß ich denn, was wirklich mein Götze ist? Und da hatten wir vier Fragen. Womit verbringe ich meine Zeit? Wofür gebe ich mein Geld aus? Was macht mir wirklich Freude? Und woran denke ich am meisten? Worüber rede ich? Dann haben wir gemerkt, dass auch gute Dinge zum Götzen werden können, sogar geistliche Dinge. Und haben uns gefragt, was kann ich denn tun gegen Götzen? Das Wichtigste ist, denke ich, dass man sich auf Gott konzentriert und ihn an erste Stelle stellt und dann rutscht alles andere nach. Ich hatte geplant, da es ja jetzt erst um 11 ist, dass wir vielleicht, also ich möchte die Möglichkeit geben, allen, vor allem die keine unruhigen Kinder auf dem Schoß haben, dass wir uns vielleicht nochmal 2 oder 3 Minuten Zeit nehmen, vielleicht drüber nachzudenken oder zu beten und vielleicht auch zu bekennen. Und wenn das vorbei ist, diese 2 oder 3 Minuten, dann vielleicht auch nur eine, dann werde ich ein Abschlussgebet sprechen und dann sprechen wir noch das Vaterunser. Schlage ich vor.